zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, lieber Höffe, ganz herzlichen Dank für den Vortrag von meiner Seite nochmal. War ja ein Überblick, ein Parfumsritt durch 2000 Jahre, mehr als 2000 Jahre Geistesgeschichte. Vielen Dank dafür. Sie haben mit dem Staunen begonnen. Das ist ja klassisch philosophisch und natürlich, man kann darüber staunen, dass etwas so ist, wie es ist. Man kann darüber auch staunen, dass etwas ganz anders ist, als dass man es erwartet. Beides ist natürlich möglich. Ich selbst bin ein wenig erstaunt und damit auch neugierig, warum Sie sich heute, 2021, mit dem Thema Verzicht beschäftigen. Konkret, was interessiert Sie als Philosoph, der eben nicht nur im akademischen Betrieb, sondern auch im Bereich der Politikberatung, also ganz konkret, sich dort auch tummelt? Was interessiert den 2021 in diesem sozialen Kontext, in diesem politischen Kontext der Gegenwart, sich gerade mit dem Thema Verzicht zu beschäftigen?
Wie es sich gehört, verschiedene Gründe. Ein erster Grund, wir haben die Moral inzwischen auf eine Sozialethik reduziert, das heißt auf Verpflichtungen, die wir gegen andere haben. Es gibt aber auch Verpflichtungen gegen sich selber. Verzicht ist dafür ein Beispiel. Wir sollen zunächst einmal gegen uns selber im Sinne eines gelungenen Lebens eine bestimmte Haltung einnehmen. Das Zweite, dass dieses Thema, was eine lange Geistesgeschichte ja nicht beherrscht, aber doch eine gewisse Bedeutung hatte, aus der Diskussion verschwunden ist und damit erneut ein Defizit zu thematisieren. Und drittens das Schöne, dass dieses Thema, was mit dem Personalen beginnt, mit der Verantwortung vor sich selber, in das Soziale und Politische hineinreicht, weil wir unter dem leiden, was ich ja angedeutet habe am Ende, unter einer Überbeanspruchung der Natur, unter einer Bevölkerungsexplosion, das dürfen wir nicht vergessen. Denn es kommt ja nicht nur auf den Pro-Kopf-Bedarf an, sondern auch auf den Faktor, der diesen Pro-Kopf-Bedarf an Ressourcen hat. Und nicht zuletzt, dass es auf Eingriffe ankommt oder stattfinden in das menschliche Erbgut oder in den natürlichen Sterbeprozess, die schon eine gründliche Überlegung verdienen. Und wenn ich das einem Theologen sagen darf, in der Theologie einfach etwas fremd geworden sind, obwohl sie ja eigentlich so Dinge wie Askese eine Bedeutung haben. Ich war ganz erstaunt, als ich in diese großen theologischen Nachschlagewerke schaute, dass weder Fasten noch Askese noch Verzicht eine Rolle spielten. Aber vielleicht ja noch die falschen Werke hatte ich damals nicht konsultiert.
Sie haben es gesagt, die Pflichten gegen einen selbst kommen so ein bisschen ins Hintertreffen. Wir haben es auf die Sozialethik reduziert. Als Sozialethiker wäre mir das ehrlich gesagt nicht in den Sinn gekommen, sozusagen die Pflichten, die ich auch und die Verantwortung, die ich auch für mich selbst natürlich habe, zu vernachlässigen, gerade auch mit dem Blick auf die anderen. Denn das ist ja letztendlich das auch, was mich befähigt, diese Gestaltung zu meiner sozialen Mitwelt, zu meiner naturalen Umwelt auch letztendlich verantwortlich war.
Nur zwischendurch eine Bemerkung zur christlichen Sozialethik gehört doch das Prinzip der Personalität.
Ja.
Und es ist bedauernswert, ich weiß nicht, ob es in der christlichen Sozialethik heute ist oder in der allgemeinen moralphilosophischen Debatte, diese Personalität im Sinne einer Verantwortung vor sich selber ist etwas in den Hintergrund getreten. Obwohl wir andererseits in der Politik vom mündigen Bürger und so etwas sprechen, da steht sie wieder im Vordergrund. Aber dass es damit beginnt, dass ich selber eine Beziehung zu mir selber haben muss, das ist, sagen wir mal, nicht so prominent im Vordergrund.
Naja, also das würde ich jetzt mal ganz locker bestreiten.
Ja, geben Sie mal ein Argument.
Nein, unbedingt. Also wenn wir als christliche Sozialethiker argumentieren und wenn wir das sogar ganz traditionell machen, was ich nicht immer tue, aber wenn wir es mal traditionell machen, dann haben wir schon diese Dreiheit oder Vierheit von Sozialprinzipien und wir fangen an natürlich klassisch mit der Personalität auf das zielt alles hin. Da kann man ganz klassisch auch Gaudium et Spes zitieren, Ursprung, Träger und Ziel und so weiter. Naja, das ist schon ein Dokument, auf das die Personalität auch in Bezug auf gesellschaftliche Institutionen sehr stark macht. Kommen wir zu einem anderen Aspekt, den Sie ganz am Anfang auch stark gemacht haben und den ich wichtig finde, dass wir den nochmal bedenken müssen. Sie sprachen von der Freiheit. Verzicht und Freiheit. Das Phänomen des Verzichts ist eben geprägt von einer freien Entscheidung, von einem bewussten Willensakt. Und dieser Willensakt macht eben auch gerade eine Signatur des Menschseins aus. Welche Bedeutung kommt der Freiheit zu in diesem Zusammenhang? Zumal es ja auch Formen des Verzichts gibt, die uns von außen auferlegt werden. Das spüren wir ja gerade ganz aktuell. Es gibt Formen, die uns ja von Gesellschaften her oder von in der Politik auch auferlegt werden. Und wie ist es nun, wie ist dieses Verhältnis von Verzicht einerseits aus Freiheitsvollzügen heraus und einerseits Verzicht, der verordnet, der ja auch aufgezwungen sogar auch wird? Wie können wir das sehen?
Also diese erzwungenen Verzichte würde ich bestenfalls Quasi-Verzichte nennen. Mhm. Wenn, ich bin ja etwas älter, meine Enkelkinder in die Schule nicht gehen dürfen und damit ihr und auch ihre Freundinnen nicht treffen dürfen, dann würde man das nicht als Verzicht bezeichnen, sondern als einen Eingriff in deren sozusagen natürliches Bewegungs- und Sozial- und Emotionalinteresse. Mhm. Und so wird es ja auch, das ist auch etwas, vielleicht ein Fehler der Politik gewesen, dass sie die eventuell richtigen Maßnahmen nicht auch mit solchen Argumenten begründet hat. Wir zwingen euch etwas auf, was gegen unsere Grundrechte steht, aber es gibt einen guten Grund dafür. Also das würde ich schon mal unterscheiden. Ansonsten, ich sehe in den erzwungenen Dingen, und es gibt ja viele Dinge, die erzwungen sind, wenn man seine Heimat verliert, wenn das zerstörte Deutschland aufgebaut werden muss und vieles andere, würde man das nicht als Verzicht bezeichnen, sondern das sind Aufgaben, die uns auferlegt werden und die können wir jetzt sozusagen mit frischem und heiterem Gemüt anpacken. Dann fängt es an, ins Freiwillige zu gehen, oder wir können das mürrisch machen und uns sozusagen nur mit der Knute dazu hinbringen lassen.
Also der Punkt ist, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Art Transformation, also eine Art der Annahme. Also wenn jetzt beispielsweise verlangt ist, eben keine Flugreisen oder eben mich in meinem Bewegungsradius einzuschränken, dann kann ich das eben mürrisch und sehr widerwillig tun. Oder ich kann sagen, ja, das ist auch eine Chance der Kontemplation, des sich Zurückziehens, des sich mehr Zeitnehmens füreinander. Das wäre dann sozusagen der Übergang vom Verordneten hin zur Freiwilligkeit, zum echten Verzichtern.
Da müsste man natürlich genau hingehen. Von der 7-jährigen oder 9-jährigen Enkel zu sagen, nimm das als Zeit für die Kontemplation, ist absurd.
Das ist wahr.
Und von vielen anderen, die dann zum Beispiel, jetzt denke ich an die mittlere Generation, also meine Kinder, die dann Homeoffice haben, wenn sie beide arbeitstätig sind, also zu zweiten Homeoffice und dann drei Kinder, die dann auch noch ihre Homeoffice machen und jeder braucht dann sogar im Prinzip einen eigenen Raum aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ja, wo haben Sie denn hier in München 5 Zimmer?
Wem sagen Sie das?
Ja, genau. Also ich meine, insofern, da haben sich die Politiker auch zu wenig Gedanken gemacht. Das erlaube ich mir als Mitglied des damaligen Expertenrates auch zu sagen. Und das finde ich auch einen gravierenden, sowohl politischen als auch, wie soll ich sagen, politikrhetorischen Fehler, der da begangen worden ist. Als andere stimmt, ja, gut, für jemand wie ich, der trotz meines Alters noch am Stehpult steht und Bücher schreibt oder Vorträge vorbereitet, ist das kein großes Problem. Man kann nicht so leicht sich mit den Kindern treffen und Enkeln, das ist jetzt wieder leichter. Man kann sich auch mit seinen Freunden und Freundinnen nur begrenzt treffen, das ist alles wahr. Aber die mittlere Generation, die Kinder habe ich schon mal genannt, aber auch diese 30- bis 50-Jährigen, die ein bisschen auch noch ihren Weg im Beruf und auch ihre Familie finden müssen, die ich übrigens auch zu den Vulnerablen rechnen würde und nicht nur mich als über 70-Jährigen, auch diese Gruppe wurde zu wenig behandelt. Und wenn überhaupt, dann nur unter wirtschaftlichen Gründen. Das ist zwar richtig, dass sie viel Geld verloren haben und vieles andere, aber wie ich angedeutet habe, die Arbeit ist doch ein Stück weit der Selbstverwirklichung. Sie ist ein Stück weit, seine Talente zu entfalten. Sie ist ein Stück weit, mit anderen zu kooperieren und auch Konkurrenz zu haben. Es ist eine Möglichkeit des interkulturellen Kontaktes. Stuttgart ist ja nicht annähernd London und hat trotzdem 120 verschiedene Ethnien. Also all diese Dinge sind zurückgedrängt worden. Noch einmal kann sagen, das war notwendig, aber es wurde zu wenig betont und allenfalls gesagt, das können wir mit Geld gut wieder gut machen.
Kommen wir nochmal zurück zum
Philosophischen. Ja, ja, Covid bleiben.
Finde ich wichtig, also weil da merkt man nämlich auch, welche Ausstrahlung dieses Thema hat und wie das auch relevant wird. Die Frage, die sich für mich stellt, beim Verzicht geht es ja vordergründig immer erstmal um ein Weniger. Das ist ja mal die erste Intuition. Aber im Mittelpunkt steht ja letztendlich, Sie haben es gesagt, ein Mehr an Selbstrealisation des Menschen und damit so auch die Vorstellung der Antike, ein Mehr an Glückseligkeit des Menschen. Wenn wir heute uns die Bedeutung von Verzicht anschauen und da, wenn ich da so ein bisschen jetzt mal nicht sozusagen in die binnenchristliche Community hineinschaue, sondern in die öffentliche Kommunikation hineinschaue, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch so eine Art Lifestyle-Askese gibt. Also sprich, man ist dann eine Zeit lang, eine Woche lang vegan, dann fährt man eine Woche lang ins Kloster zu Tagen. Wie kann man da von heute noch von, oder ist es sozusagen auch eine richtige Art von Sinnstiftung, von Askese? Ist das sozusagen noch die Askese, die da eigentlich gemeint ist? Ich vermute nicht. Und kann man heute noch von Verzicht und Sinnstiftung diesen Zusammenhang gut herstellen?
Es gibt ja das Beispiel, dass es Fastenkuren, Hotels dafür gibt. Da verdienen bestimmt die Leute viel Geld. Vor allem werden ja die Leute viel Geld ausgeben. Und also ich bin ja beginnend skeptisch. Was wieder ein, im Grunde genommen, ein Konsummodell. Ein bescheideneres Leben fängt ganz woanders an. Das kann gelegentlich mal solche Sondersituationen und Sonderaufenthalte braucht, aber die sind, wenn überhaupt, drittrangig. Und ansonsten haben Sie recht, das ist dann wiederum ein Lifestyle, das ist dann auch modisch, man muss in die entsprechenden Zeitschriften und Magazine schauen, was sozusagen angesagt ist, aber das hat doch mit Verzicht nichts zu tun. Der größere Verzicht würde daran bestehen, sich von diesem abzukoppeln und sagen, ich gehe meinen Weg, der ist überlegt und im Laufe der Jahre entfaltet man ja eine Lebenserfahrung, da braucht man nicht jede Woche neu ein Heftchen, wo man nachliest, was man als Neuestes machen kann. Und auf diese Lebenserfahrung, diesen Common Sense zurückzublicken, der eben auch diese drei Dimensionen hat, sich selber kennen, sich in das Leben und die Mentalität anderer einfüllen und seine Chancen, aber auch Grenzen zu sehen, das ist doch viel entscheidender. Und da kommt es eben darauf an, mache ich das, weil ich dann bei meinen Freundinnen und Freundinnen angesehen bin, auch ich habe jetzt diese neueste Mode mitgemacht, oder ist das für mich der Anreiz, das zu machen, was ich schon immer wollte und wo mir ein bisschen Motivationskraft fehlte? Das ist ja ganz vernünftig, man braucht immer wieder äußere Motivationskraft. Aber ansonsten, ja gut, wir leben halt in einem weiteren Sinne in einer Konsumgesellschaft. Dazu gehört auch das Konsumieren von Magazinen und Lifestyles und auch der dauernde Wechsel eben nicht nur von Kleidermoden, sondern auch von vielen anderen Moden. Und auch dazu würde ich sagen, Sophrosyne, Besonnenheit, würde sagen, ja, ich hänge meine Kleider in den Schrank und meine Enkelkinder finden sie dann wieder modern. Ist ja nett, das ist ja wahr, aber es ist eigentlich was so nebensächlich ist, dass man sich daran nicht orientieren sollte.
Das heißt also, die Suche nach dem echten Verzicht, wir haben ja so erstmal diese wirkliche, diese Freiwilligkeit ist ein ja ganz zentraler Punkt und auch hier nochmal auch eine Unterscheidung der Geister, welche Art von Verzicht, eben nicht das Modell, was ich jetzt Lifestyle-Verzicht genannt habe, sondern tatsächlich so eine Art Reifung in einem Lebenserfahrungs-, in einem Reifungsprozess auch der Persönlichkeit. Das ist sozusagen der zweite Punkt, der da mir zumindest jetzt wichtig geworden ist. Wenn man sich üblicherweise so fragt, worauf bezieht sich denn so Askese, dann ist es, Sie haben es auch thematisiert, die sinnlichen Genüsse kommen da in den Blick. Und auch nicht zuletzt mit Blick auf die christliche Tradition werden nicht selten auch in einen negativen Generalverdacht gestellt. Wenn man nun das nicht möchte, wenn man sagt, ja, nicht diese leibfeindlichen Tendenzen folgen möchte und frage ich mich, wie geht das Ganze zusammen? Auf der einen Seite eine positive Bewertung auch der Sinnlichkeit als Vollzug echten Menschseins, die Zügelung der Begierden andererseits, das gehört auch dazu, und das Ganze integriert in ein Konzept gelingenden Lebens. Wie kann das gelingen? Wie können wir das hinkriegen?
Also fangen wir mal mit dem ersten an, die Zügelung der Begierden. Da gibt es einen schönen Passus, einen ganz kurzen bei Aristoteles, der dann sagt, man ist anthropododes, man ist Sklave der jeweils momentanen Bedürfnisse und Interessen. Die Momentanität der Bedürfnisse, die Unkontrolliertheit der Leidenschaft ist das Entscheidende. Sondern man muss sie in den Griff bekommen und ihr Herr sein. Was aber nicht heißt, man muss darüber dauernd reflektieren, sondern durch ein sich einüben, kommt man dann fast von alleine in die richtige Situation. Meine, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Sinnlichkeit als solche, das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Wir sind sinnliche Vernunftwesen und die sollen wir auch pflegen. Aber sie darf sozusagen auch intern, da gibt es das eine Bedürfnis, mir schmeckt jetzt gerade etwas und dann esse ich vielleicht zu viel und ich trinke auch etwas, dann vielleicht zu viel, aber am nächsten Tag möchte ich ausgeschlafen sein und habe außerdem eine wichtige Sitzung oder muss für meine Kinder da sein. All diese Dinge haben alle eine sinnliche Seite, die müssen aber in einen Zusammenhang gebracht werden. Und die Sinnlichkeit aus sich heraus ist nicht dazu fähig. Dazu braucht es eine Art Kontrolle, die man sich nicht wieder als eine strenge Autorität vorstellen darf, sondern eher von dem Typ, wie man von klein auf schon lernt. Man schlägt nicht mal gleich zu, wenn man was zu essen sieht, unter anderem, weil es ja auch im anderen gehört, man klaut das nicht, oder anderem, man wartet, bis das Essen losgeht und fängt nicht schon vorher an. Es sind viele Kleinigkeiten, aber damit geht es vielleicht los. Und später wird das vielleicht etwas schwieriger. Wir dürfen nicht vergessen, ein Gutteil unserer, ich nenne es mal, guten Lebenseinstellungen lernen wir sehr, sehr früh. Ein Gedanke von Fairness zum Beispiel und Hilfsbereitschaft sehr früh. Und dann kommen wir in die Pubertät. Da werden wir jetzt, sage ich etwas böse, zu Sophisten, die nicht immer wieder neue Gründe haben, warum wir mal gerade jetzt für mich und in dieser Situation eine Ausnahme machen dürfen. Diese Zeit braucht man auch. Zur Nachdenklichkeit, zur Eigenständigkeit. Aber nach einer Zeit muss man davon auch frei werden und sehen, was ist denn jetzt doch vernünftig. Das ist jetzt nicht immer, und jetzt braucht man die Beispiele nicht zu wiederholen, mit Essen, Trinken, Sexualität und auch mit Zorn. Auch diese Dinge sind ja Teil der Sinnlichkeit. Nicht immer sich dem hingeben, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt.
Ja, unbedingt. Ich habe gerade das Gefühl, Sie sprechen über mein Erziehungsprogramm mit meinen beiden Söhnen.
Wie alt sind die?
Ja, der Große ist 13, mitten in der Pubertät. Also von daher, das kann man, glaube ich, sehr praktisch sich vor Augen stellen, was hier gemeint ist. Vielen Dank dafür. So, Frau Söhne, Besonnenheit. Sie haben es gesagt, dient der Überwindung von Hoch- und Übermut, der Hybris, aber auch der Pleonaxie. Und die hat eben im antiken Denken unterschiedliche oder zwei Anwendungsbereiche. Sie haben es gesagt, einmal den Einzelnen als Person, aber auch eben im Kontext antiken Denkens auch das Gemeinwesen. Und das, da würde ich Sie gerne sozusagen als antike Fachmann nochmal befragen. Wir können uns das doch, glaube ich, heute kaum vorstellen als Menschen in einer individualisierten, modernen Gesellschaft mit Subjektstatus, als Einzelne auch durchaus im Gegenüber zum Gemeinwesen. Wie ist diese Anwendung der Besonnenheit auf den Einzelnen zu denken, dass der sich eben auch zugleich im Gemeinwesen niederschlägt? Wie können wir uns das vorstellen?
Nun glaube ich ja, als Bürger und ich als Philosoph, dass gerade ein Gutteil dieser besonders individualisierten Personen ein hohes Maß an Sozialverantwortung haben. Ich wehre mich immer wieder gegen die Vorstellung, wir leben in einer egoistischen Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der der Anteil der ehrenamtlich Tätigen unendlich hoch ist. Und auch wieder in bestimmten Kreisen. Vornehmlich nenne ich das mal die gebildete Mittelschicht, die aber auch diejenige ist, die ein hohes Maß an Individualität hat. Wir haben also gewissermaßen in unserer eigenen Persönlichkeit beide Seiten. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und wir haben ja auch unterschiedliche Begabungen, Lebensvorstellungen. Das finde ich doch völlig richtig. Sofern man damit nicht anderen schadet oder seinen Aufgaben, die man übernommen hat, schadet. Und auf der anderen Seite sehen wir doch die Verantwortung. Also noch einmal das Stichwort Ehrenamt, und das sind eben nicht nur Bürgerinitiativen, das ist auch die Mitgliedschaft in einem Chor, im Sportverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, Hilfe an Asylanten oder Deutschkurse, die freiwillig gegeben werden. Das ist so vieles, dass es gerade auch in Deutschland relativ stark entwickelt ist, dass wir uns da nicht zu schlecht empfinden sollten.
Darf ich Sie aber noch mal fragen? Also ja. Wirklich, wie denkt das der antike Mensch? Dieses individuelle, also dieses Menschsein in Gemeinschaft. Also wie denkt er das? Wie habe ich das zu begreifen? Wie habe ich das zu denken? Also wenn man sagt, na ja, das individuelle Wohlergehen ist auch auf die Gemeinschaft verwiesen. Er denkt doch wesentlich stärker von der Gemeinschaft her, oder? Als wir das heute tun.
Das wollte ich eben mit dem Hinweis auf die ehrenamtliche Tätigkeit.
Das glauben Sie gar nicht so? Glauben Sie gar nicht so?
Nee, okay. Wir dürfen eines nicht vergessen. Die antiken Gemeinwesen waren kleiner.
Ja.
Und wir haben nicht Griechenland, das gab es gar nicht. Es gab den gemeinsamen Homer und die griechischen Tragödien und die Olympischen Spiele und das Delphi. Es gab ja nicht mal eine gemeinsame Münze, geschweige denn eine gemeinsame, auch Ansatz einer gemeinsamen Regierung. Also wir müssen uns Sparta, Korinth, Theben und Athen vorstellen. In Glanzzeiten hat Athen immerhin doch vielleicht so 400.000 Einwohnern, also doch fast die Größe eines Stuttgart. Schon sehr, sehr viel. Nun muss man ja weiterhin gehen, die waren ja trotz aller Lobliedes auf die Entdeckung der Demokratie bei den Griechen, spielten erstens die Frauen eine geringe Rolle, merkwürdigerweise aber in den Tragödien und so weiter eine sehr große Rolle, ist auch ein Zwiespalt. Aber gut, die Frauen kann man fast zu 50% wegnehmen, dann spielten die ganz Jungen und die ganz Alten natürlich auch keine Rolle. Und vor allem, ja, von Platon, das war schon ein arrogantes Mitglied der reichen Oberschicht, waren die sogenannten Banausen, das sind Handwerker, Kaufleute, zählen ja auch nicht. Banausen denken wir irgendwie ungebildete Proletarier, aber das sind sozusagen die meisten Menschen damals gewesen. Wenn das alles weggeht, ist der Kreis relativ klein und die hängen natürlich untereinander schon zusammen. Also sehr viel enger, als man sich vorstellen kann. Eher, sagen wir mal, ich war lange Zeit in der Schweiz, in einem der schweizerischen Kantone und vor allem der etwas kleineren Kantone, wo jeder jeden kennt und da entsprechende Absprachen stattfinden. Und jetzt ist natürlich klar, wenn in so einem Gemeinwesen die sogenannten Tyrannen regieren, das sind zunächst einmal Herrscher, die nicht Erbkönige sind. Also, Oedipus Rex, König Oedipus heißt im Griechischen Tyrannos. Aber nicht, weil er ein Tyrann im heutigen Sinne war, sondern weil er eben ein Nichtgeborener, kein Erbkönig war. Diese Leute musste man davor bewahren, dass sie übermächtig wurden. Und es gab ja immer wieder Zeiten, in denen die sogenannten Oligarchen, sprich die Reichen, herrschten und manches andere. Und dagegen wollte man sich wappnen. Das war mindestens von Seiten der großen Philosophen ein Ziel. Also Sie sehen schon, es ist ein etwas schwieriges Feld in der Antike. Und wenn man die Rom anguckt, das sieht schon wieder anders aus. Das ist ein großes Reich mit vielen Provinzen und zum Teil unselbstständig. Und vielleicht noch den einen Gesichtspunkt. Aristoteles ist auch der erste große einer der großen Theoretiker der Gerechtigkeit. Aber er sagt, für den Gesetzgeber ist die Freundschaft, und da muss man so etwas wie staatsbürgerliche Freundschaft, Civic Friendship, sich vorstellen, noch wichtiger als die Gerechtigkeit. Weil die Freundschaft bedeutet jetzt nicht so romantische Seelenfreundschaft, sondern die Vernetzung von Interessen, von Nützlichkeiten, von gemeinsamen Aufgaben und vieles andere. Und das ist für ein Gemeinwesen nicht ganz unwichtig. Und auch da nochmal zurück zu meinen Vorliebe für Ehrenämter. Auch das schafft ist ja etwas von diesem Typ des Civic Friendships. Selbst in großen Staaten, nehmen wir die USA und lassen mal den Kampf von Trump und so weiter beiseite, das ist ein Land mit einem sehr hohen Maß an Engagement wiederum von gewissen Schichten, aber nicht so kleinen Schichten. Und das würde ich eben meinen, bedeutet diese Doppelseitigkeit. Hochindividualisierte Personen fühlen sich zugleich für das Gemeinwesen verantwortlich und zeigen das unter dem Ehrenamt, aber vielleicht eventuell auch in der Art der Wahl. Von welchen Parteien sie erwarten, dass diese soziale Seite stärker gepflegt wird oder nicht.
Also ich kann das gut mitgehen, diese Verknüpfung. Auch das Beispiel des Ehrenamtes finde ich sehr plausibel. Ich frage mich nur, lassen sich auf der Ebene, also die großen Steuerungsprobleme unserer modernen Gesellschaft angehen? Also der Verweis aufs Ehrenamt, so wichtig das ist, und das gleicht natürlich viel aus, aber das springt da an der Stelle, glaube ich, zu kurz. Ja, je nachdem, was man oder welchen gesellschaftsanalytischen Theoretiker man zugrunde legt, sei es nun systemtheoretisch oder individualistisch oder was weiß ich, da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, ist ja die Frage, wie kriegen wir diese großen Steuerungsprobleme? Ich meine, Sie haben sich ganz viele auch mit Gerechtigkeitsfragen auseinandergesetzt. Ist dort nicht eher eine Lösung zu suchen, als jetzt sozusagen eher in so einem den Einzelnen betreffenden Tugendansatz?
Also zunächst mal würde ich Sie bitten, welche Art große Steuerungsprobleme haben Sie jetzt vor Augen? Irgendwelche?
Naja, Sie haben es ja zum Schluss angesprochen, sei es den Klimawandel, sei es die Flüchtlingsproblematik und also ja, ganz ja. Normal, also die uns drängenden Probleme der Gegenwart.
Ja, das ist sicherlich nicht nur ein personaler Verzicht, aber der auch. Auch. Ich habe das damals mir die Mühe gemacht, das war, glaube ich, in Bangkok, eines der großen Klimakonferenzen, und mir angeschaut, wie viele tausende Teilnehmer da waren und was sozusagen der CO2-Ausstoß ist, wenn eine kleine Gruppe von Aktivisten aus Niederlanden, die eine bestimmte Pflanzenart schützen wollen, dort zu fünft anreisen, der CO2-Verlust ist doch viel größer. Weil auch da geht es eben los. Wir müssen dann nicht zu Tausenden das machen oder andere Formen dafür finden. Wir können nicht im Namen der CO2-Reduktion die CO2 wieder befeuern. Und da kommen eben solche Gesichtspunkte rein. Und ich finde es auch lächerlich, wenn man dann sagt, ich fliege zwar nach Thailand aus diesem und jenem Grunde, aber ich zahle dann irgendwie so eine Schamgebühr. Es ist doch auch diese Art Dinge. Und da geht eben erstens mal in die kleine Politik. Ich persönlich muss das anders sehen. Zweitens in die mittlere Politik, dass die Medien sowas durchaus anprangern. Ich vermisse in den letzten Monaten einen Gutteil von investigativen Journalismus, die jetzt diese und andere Probleme auch hervorheben und nicht immer die zwei, drei anderen, die ich mal jetzt nicht nennen will, die immer wieder betont werden. Und dann auch die große Politik, die dann griffige Regeln setzt. Das ist gar keine Frage ohne Regeln und indirekt damit auch Fragen von Recht und Gerechtigkeit, kommen wir da nicht durch. Verzicht ist für mich, wie ich andeutete, ein Thema, das in einer Verkürzung der Moral auf Sozialethik zu kurz kommt. Ein Thema, was in der öffentlichen Wahrnehmung inklusive bei den Fachleuten zu kurz kommt. Und gleichwohl, da wir zunächst die Personalität betrachten müssen, ganz wichtig ist, aber ist doch nicht alles. Also ich müsste dann hier sozusagen eine Serie von, sagen wir, mindestens vier Vorträgen, in denen noch die anderen drei Kardinaltugenden eine Rolle spielen.
Genau. Also vielleicht möchte ich da oder darf ich da gerade dran anschließen. Also Sie haben ja auch sehr viel zu John Rawls gearbeitet und John Rawls schreibt ziemlich am Anfang seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass die Gerechtigkeit die erste Tugend der sozialen Institutionen sei. Genau, das ist ja so eine der Öffnungssätze dieser Theorie. Das ist wie so ein Fanfarenstoß. Könnte man sozusagen parallel das auch sagen, auch die Besonnenheit, kann man das auch als eine soziale Tugend, könnte man das so bezeichnen oder könnte man das so denken, so konzipieren? Das würde es für mich als Sozialethiker natürlich wieder spannend machen, wenn ich die Struktur besser in den Griff kriege.
Sicher ist es eine soziale Tugend, aber nicht vom Rang der Gerechtigkeit.
Ist klar.
Ja. Das ist schon mal ganz wichtig. Man müsste dann, gehen wir mal zu Aristoteles, nicht zu den Kardinaltugenden, neben der Besonnenheit gibt es die Tapferkeit. Die müssen wir uns auch nicht nur militärisch vorstellen, sondern die Fähigkeit, angesichts von Gefahren weder blind loszuspurten, noch sich einfach ängstlich zurückzuziehen. Die Fähigkeit, in Gefahrensituationen gleich welcher Art sozusagen den kühlen Kopf zu bewahren. Das ist die zweite Sache, die wir unbedingt brauchen. Dann, was sehr wichtig ist, die Eleutheriotes, das ist die Freigebigkeit. Und ich sage jetzt bewusst das griechische Wort, weil darin Eleutheros frei drin steckt. Ist ein Zeichen eines freien Menschen, dass er an seinem Geld nicht so klebt, dass er nicht zur Freigebigkeit bereit wäre. Das ist das Nächste. Und es gibt sogar dann die gesteigerte Freigebigkeit, das Mäzenatentum, was in Griechenland dazu führte, dass man zum Beispiel die Aufführung einer Tragödie oder so etwas bezahlte. Das sind schon so von heute aus gesehen ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen. Das haben wir auch glücklicherweise in unserer Gesellschaft Mäzene. Also auch das ist das Dritte, was es braucht. Und die Gerechtigkeit haben wir schon genannt. Ohne die geht es nicht. Und ich glaube auch, ohne das, was ich die Civic Friendship mal nenne, ich gebrauche deshalb das englische Wort, weil der englische Ausdruck Friend bescheidener ist als der deutsche Ausdruck Freundschaft. Aber die Sache ist ja klar. Ohne ein Minimum und zur Civic Freundschaft gehört es auch, dass man auf sein Gemeinwesen, sofern es sich an Recht und Gerechtigkeit hält, sofern es seit 70 Jahren eine, wenn nicht vorbildliche, doch eine sehenswerte Demokratie geworden ist, sofern es sowohl intern als auch außenpolitisch keine schlechte Figur macht, dass man auf dieses Gemeinwesen nicht immer noch schimpft, als ob wir Nationalsozialisten seien. Also eine gewisse Art, sagen wir mal, vorsichtig aufgeklärte Zustimmung zum eigenen Gemeinwesen. Patriotismus ist etwas zu viel, aber auf jeden Fall nur, wir haben das Herr Dolf Sternberger genannt und der Habermas, der Verfassungspatriotismus, das ist zu wenig. Ist im Grunde genommen nichts. Das ist Gerechtigkeit, ja, brauchen wir. Aber wir sind ja nicht sozusagen Grundgesetzpatrioten, sondern wir leben seit 60, 70 Jahren in einem föderalen Staat, in dem manches, vieles gelingt, manches nicht gelingt, in dem wir Wahlen gehen, eben auch ehrenamtlich tätig sind und uns wohlfühlen. Das gehört in dieses Paket und da gehört Civic Friendship hinzu. Also jetzt haben wir schon 4, 5, 6 Tugenden. Mhm. Verzicht, ja, aber an die erste Stelle würde ich weder an die erste noch an die Exklusivstelle.
Also es ist ein ganzer Blumenstrauß letztendlich, ein
Strauß,
den wir da zusammenstellen müssen, der dann das Ganze auch als, als befähigt zur sozialen Reflexion und das auch in den Blick entsprechend nimmt. Ich möchte gerne einmal wechseln als Theologe zu den theologischen Tugenden, die Sie angesprochen haben. Ja, es ist spannend. Das ist spannend.
Ja, ich finde es sehr spannend. Wird ja fast verleugnet heute. Ich meine, als Thema. Ich meine, Sie machen das als Fachmann. Aber wann hören Sie die Predigten? Okay, lassen wir das.
Lassen wir das. Ja, Sie sprachen davon, von einer Entmachtung, von einer Relativierung der säkularen Tugenden durch die christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese theologischen Tugenden gelten als Geschenk durch die Gnade Gottes in die Seele des Menschen eingegossen, müssen also nicht so erworben werden und zielen, so haben Sie es gesagt, darauf, dass sie im Jenseits die Schau Gottes sozusagen dazu befähigen. Wenn man nun davon ausgeht, und das sagen uns die Exegeten, dass im Zentrum der Botschaft Jesu die Botschaft vom Reich Gottes ist, von der Basileia tou Theou, und wenn diese, so der biblische Befund, diese Basileia tou Theou zum einen in dieser Gegenwart ist, in dem schon jetzt, und zugleich aber auch in dem noch nicht, in dieser Zukünftigkeit. Das heißt, es ist zerspannt. Ja? Und wenn das so stimmt, müsste dann nicht diese Gegenüberstellung, die Sie so etwas gemacht haben, zwischen den weltlichen Tugenden, die sozusagen im Diesseits verhaftet sind, die theologischen Tugenden, die im Jenseits verhaftet sind, ist die da nicht ein Stück weit überwunden auch?
Also zunächst mal, das kann ich nur unterstützen, was Sie sagen, und ich zitiere gelegentlich das Wort des Enemien, sozusagen Jesus und das Himmelreich ist unter uns und jetzt schon, klar. Aber die Relativierung besteht nicht primär darin, sondern erstens mal, dass die weltlichen oder heidnischen Tugenden mit sich zufrieden sind. Die brauchen nichts anderes. Und das Zweite, dass von Seiten der theologischen oder religiösen Tugenden eine Relativierung stattfindet. Die Gnadentheologie, vor allem eines Paulus und mit Hilfe von unserem Augustinus und so weiter und einem berühmten Augustinermönch, einem ehemaligen Augustinermönch, ist das derartig gewichtig geworden und zur Gnade gehört, dass ein Geschenk Gottes ist und also nicht meine eigene Verzicht und nicht meine eigene Großzügigkeit und nicht meine eigene Courage, sondern ich habe das Geschenk Gottes und da kann ich nichts mal dazu tun. Das war ja dann mit der Streit in der Reformation, wie viel eigenen Werke dürfen noch ein Recht haben. Das ist auf jeden Fall eine Entmachtung. Das lässt sich gar nicht leugnen. Und das geht dann weiter. Die Liebe ist ja eben nicht die Caritas im heutigen institutionellen Sinne, sondern das Augustinuswort amor et fac quod vis. Also wenn du wirklich die Liebe als eine Grundhaltung machst, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Das sind Dinge, die einem Platon Aristoteles nicht mal ein Kopfschütteln wert sind. Der würde eher fragen, ja, was denkst du dir denn dabei? Also auf jeden Fall, ohne eine Entmachtung kann man sich diese Dinge, glaube ich, diese Tugenden nicht vorstellen.
Okay, ich gehe da schon gerne mit, aber meine Idee ist, dass es eher ein komplementäres Verständnis ist. Also ich komme als Theologe und als Sozialethiker nicht auf die Idee, die weltlichen Tugenden hintanzustellen oder zu vergessen, sondern daran arbeite ich mich zutiefst ab, weil das eben genau jenes Instrumentarium ist, was ich brauche, um Gestaltung von Welt und eine Idee davon zu entwickeln. Das geht gar nicht anders. Ich weiß aber auch, und das können mir vielleicht die theologischen Tugenden mich das lehren, dass all mein Ringen um Gerechtigkeit beispielsweise immer auch ein Vorletztes bleibt. Ja, und sozusagen immer noch mal den Verweis, dass auch letztendlich eine Erlösung daher nicht kommt, wenn ich noch bessere Gerechtigkeitskonzepte, noch bessere Ideen, sondern wenn ich sozusagen weiß, das ist immer noch einmal in einen theologischen, in einen eschatologischen Horizont hineingestellt. Und vielleicht also verweisen mich diese Tugenden genau auf dieses Moment, oder?
Also zunächst einmal, mir ist sympathisch, was Sie anklingt, dass Sie eher, ich unterstelle es mal, Aristotelik als Augustiner.
Definitiv.
Und das ist ja nicht ganz unwichtig. Das finde ich ja ohnehin die große Leistung von Thomas von Aquin. Und es ist bedauernswert, dass der Thomismus später so verharscht und versteinert wurde, dass er als Neotomismus abgeschafft wurde. Die erstmal intellektuelle Kraft dieser Person und zugleich die Fähigkeit der weltlichen Welt ihr Eigenrecht zu lassen, und nicht wie Augustinus zu fordern, schon derjenige Forscher ist zu verdammen, der in der Erforschung der Natur nicht dahinter den Schöpfer sieht, sondern zunächst einmal doch unabhängig davon Naturforscher. All diese Dinge sind eher Aristoteles und das finde ich sehr vernünftig. Und da müsste man doch genau gucken, wir müssen den Thomas ja nicht jetzt nachmachen. Worin genau das besteht? Einmal der Gedanke der Erlösung, der soteriologische Gesichtspunkt ist den Antiken, muss man eigentlich sagen, fremd. Mhm. Es gibt diese Dinge, es gibt das Dionysische und vieles andere, was sozusagen innerhalb der griechischen Kultur auch ein Überschreiten und vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit schafft. Und es gibt auch die Frage, wie weit man denn für alles verantwortlich sein kann, aber eher von dem Typ, wenn ein Kapitän einen Teil der Ladung über Bord wirft, weil ein Sturm ist, dann ist er nicht für den Sturm verantwortlich, aber dass er vernünftig reagiert. Also alles relativ harmlose, doch weltliche Überlegungen. Das ist ja auch die Frage. Gibt es ein anthropologisches Bedürfnis oder irgendwie einen Grund, warum wir den Gedanken der Erlösung als säkularer Menschen brauchen? Charles Taylor, der jetzt 90 geworden ist, ein ganz großer kanadischer Philosoph, der die Seltenheit besitzt, mit einem französischen Mutter, englischen Vater, sowohl in der deutschen, englischen und französischen Kultur daheim zu sein. Wunderbar. Der schreibt ein dickes Buch über diese Frage, warum um 1500 keiner auf die Idee kam, nicht an Gott zu glauben und warum 500 Jahre später die Beweislast auf der Glauben an Gott besteht. Und er tut sich zu Recht schwer, weil er sagt, ein Teil diese zum Christentum und auch diesem Spirituellen gehört, eine Erfahrung von Fülle. Aber die Erfahrung von Fülle, sagt er, findet heute auch im säkularen Bereich statt. Und die Erfahrung von Fülle findet dann, wenn es im christlichen Bereich ist oder kirchlichen Bereich, außerhalb der üblichen Kirchen statt. Pfingstbewegungen schütteln wir als aufklärte Europäer vielleicht im Kopf, aber andere fühlen sich dort eben sehr wohl. All diese Dinge zeigen, dass man, wenn man schon den Gedanken der Erlösung und der spirituellen Fülle hat, nicht notwendigerweise christliche Gedanken pflegen muss. Und er nimmt dann, ich meine, das ist ein hochgebildeter Mensch, und überlegt dann, ja, was spricht dann letztlich dafür? Ein Punkt ist für ihn die Agape. Das ist sozusagen die Liebe, aber jetzt nicht im institutionellen Sinn von Caritas. Also was sich wohl verdichtet, ich würde mal sagen, im Selbstverständnis der beiden großen Konfessionen im Abendmahl oder in der Kommunion, dass man zusammenkommt, das Brot bricht und diese Gemeinschaft stiftet. Das ist wahrscheinlich eine sehr kluge Antwort auf die Frage, warum man heute noch mit Leib und Seele Christ sein kann. Aber wo er selber eben sagt, aber braucht es dafür die christliche Gemeinschaft oder kann man die Agape nicht anders erleben? Und mit dem Zusatz, den machen wir jetzt das politisch, und versagt nicht oft genug die christliche Gemeinschaft vor dieser eigentlichen spirituellen Aufgabe?
Vielleicht ist jetzt hier, vielen Dank dafür. Vielleicht ist aber hier auch ein Punkt, um unser Zwiegespräch ein Stück zu öffnen. Für Sie alle, ich könnte mich gern noch etwas länger unterhalten, aber ich glaube, es ist für Sie ja auch spannend, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle des Vortrags oder auch unseres Gesprächs jetzt einhaken. Es sind hier Saalmikrofone aufgestellt. Sie sind herzlich eingeladen, an Herrn Höffe noch mit der einen oder anderen Frage sich zu wenden. Bitte.
Fuchs, Diözesanrat München-Freising. Zwei Dinge. Theologie und Philosophie, schön und gut. Aber ich möchte den Blick auf die Banalität, auf die Alltäglichkeit des Verzichts einmal hinweisen. Wenn jetzt zum Beispiel Eltern alles tun, damit es den Kindern besser oder gut geht, dann verzichten die doch auf sehr viel.
Also aber verzichten die Eltern?
Ja, die Eltern verzichten dann doch sehr viel, damit es den Kindern besser geht. Oder der Lebenspartner, der im Alter den anderen häuslich pflegt, auch der verzichtet. Vielleicht ist der Ausdruck Verzicht, ja, der ist halt nicht gerade so sexy und keiner wird das so richtig dann als Verzicht vielleicht bezeichnen. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass besonders junge Leute also mit dem Begriff eben nicht so viel anfangen können. Und vielleicht könnte man den auch mit einem anderen Begriff umschreiben oder...
Ja gut, vielleicht zwei Antworten. Erstens, die Botschaft meines Vortrags war doch, dass die Verzicht nicht negativ, sondern positiv zu sehen ist. Steigerung von Leben. Das Zweite, wenn Sie Umkehr nennen, das heißt auf Griechisch Metanoia, die Umwendung, das ist ein viel anspruchsvollerer Begriff. Die Metanoia ist zum Beispiel, dass man eben verzichtet und Jesus nachfolgt. Das ist ein Typ von Metanoia. Oder sagen wir in weltlichen Begriffen, dass man das eigene Wohlergehen hintanstellt und die Pflicht als Pflicht tut. Also ich finde das viel, viel anspruchsvoller. Und wenn ich jetzt an meine eigene Zeit denke, ich habe ja auch Kinder gehabt, inzwischen Enkelkinder, meine Kinder haben dann auch wieder ihre Kinder. Ich glaube, mit Umkehr würden die nicht mehr anfangen. Sie haben recht, Verzicht passt nicht ganz, wenn man heute eben noch Kinder haben will. Ich bin aus einer Familie mit 6 Kindern. Heute wird das weniger und zum Teil viel, viel weniger. Das hat man in der Regel nicht als Verzicht empfunden, sondern verschiedene Gründe kamen dazu und dann auch die Freude, die man mit Kindern haben kann und die, wie man sieht, dass sie erwachsen werden und sich entwickeln und sich einen Teil dem Elternhaus verdanken. Das ist wahr, in der Regel steht das sowieso im Hintergrund. Kluge Eltern denken daran nicht. Nicht, weil sie bessere Eltern sind, sondern weil das aus der Seele kommen muss, ohne dass zu gut nachgedacht wird. Und sie haben recht. Das ist eine ganze Menge an Verzichten, die Eltern ausüben müssen. Oder sagen wir, auch Einschränkung wäre zu negativ. Und vielleicht statt Umkehr, Umstellungen. Ihr Leben ist anders. Wenn man vorher ohne Kinder gelebt hat, zunächst vielleicht ganz alleine, später mit einem Partner, aber noch ohne Kinder, dann später mit Kindern. Da sind jeweils Veränderungen des Lebens. Aber auch, wenn ich in die Schule gehe, wenn ich studiere, oder auch eine Lehre mache, sind alles Veränderungen im Leben, zum Teil gravierender Art. Ein bisschen sind wir das gewohnt und würden das auch nicht unbedingt Verzicht nennen. Der Verzicht, den ich hier genommen habe, und noch einmal, wie ich schon Herrn Veit sagte, ist ja nur ein kleiner Teil unseres Lebens, der betrifft den Bereich der Triebe, Wünsche, Leidenschaften, des Essens, Trinken, Sexualität, Zorn und so etwas. Da kommt keiner davon, ob man Eltern oder mit oder ohne Kinder ist, dass man immer wieder mal ausrastet, wie man so schön sagtet. Und in der Situation zu Rande zu kommen, ist schon ein gewisses Lebensziel. Und dass das nicht immer passiert und nicht immer gelingt, ist auch wieder richtig. Also der Alltag ist dann nicht so fern von den Dingen, die ich hier angesprochen habe.
Ja, vielen Dank. Wenn ich kurz da nochmal nachfragen darf zum ersten Statement, wo Sie gesagt haben, ja, die Sinnspitze auch Ihres Vortrags war ja, den Verzicht umzudeuten, also den Verzicht als was Positives. Also das ist ja auch die Krux gleichzeitig, ja. Schauen wir uns die Klimadebatte an, wir überlegen uns, was wir elektrisch machen, was wir andere Energieformen, bla bla bla. Also alles machen wir, wunderbar, da kommen wir sowieso nicht drum rum. Was aber eben in diesem Kontext nicht thematisiert wird und was ich schon seit Jahren sozusagen auch stark mache, ohne einen Verzicht in diesem ganzen Kontext, ohne eine auch, tatsächlich jetzt, Umkehr ist mir zu theologisch jetzt in dem Zusammenhang, aber doch eine Revision unseres Lebensstils, ja, und das geht nun mal mit einem Verzicht, nur mit einem Verzicht einher. Ich behaupte, alle Leute, die was anderes sagen, die lügen sich was in die Tasche, geht das nicht einher? Und wie kann es uns gelingen, diesen Verzicht tatsächlich so, wie Sie das tun, als ein positives, strukturierendes Merkmal unserer Existenz, unserer Daseinsweise, unserer Sozialvorzüge auch zu rekonstruieren und auch zu leben?
Ja, zunächst mal dürfen wir unseren Freund Rainer Maria Rilke denken. Das archaische Torso, dieses Gedicht endet damit, du musst dein Leben ändern. Das geht gar nicht anders. Und ändern ist etwas bescheidener als Umkehr. Und in der Tat so, wir müssen, das hatte ich angedeutet, immer wieder unser Leben ändern. Vor der Schule können wir so vor uns hinspielen, dann gibt es die schulischen Verpflichtungen und so weiter. Ich muss das nicht mehr wiederholen. Das gibt es immer wieder. Und in diesem Bereich, wir leben auf Kosten, und jetzt würde ich das schon mal so sagen, auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder. Die kriegen ja dann eine belastete Umwelt, eine schwer zu kontrollierende Klimasituation, aber auch eine Überbevölkerung. Ich finde das immer schade. Wir reden, weil wir natürlich auch selbstkritische, aufgeklärte Westler sind, lieber über die Dinge, die wir falsch machen. Aber ohne die Bevölkerungsexplosion, wenn wir statt 7 Milliarden 700 Millionen Einwohner hätten, wäre das alles noch ein bisschen leichter. Und wenn wir, das habe ich schon vor 30, 40 Jahren mal ausgerechnet, wenn das geschieht, was wir den Entwicklungsländern wünschen, dass sie denselben Energie, Süßwasser und Wohnbedarf haben wie wir, dann ist das eine Verdreifachung. Und wenn wir das sogar wünschen, was die Kanadier und USA hatten, das war damals, die dann nochmal 50% mehr haben, wird das so gut, Punkt, unbezahlbar. Aber genau das, wir müssen alle hört mal vor kurzem so ein kleines Beispiel. Nachdem die britischen Religionsflüchtlinge den Indianern ihren Raum genommen haben, da haben sie unter anderem in Texas niedergelassen. Die haben Temperaturverhältnisse, ohne die Klimaanlagen nicht möglich sind. Ja, wie wäre es denn, wenn wir auf Klimaanlagen verzichten? Die sind erstens mal hässlich, zweitens die schlechte Luft in den Zimmern, dass wir immer wieder so ein Bronchitis kriegen. Aber vor allem ein Energievernichter ohne desgleichen. Und so geht das immer weiter. Also an diesen vielen Stellen müssen wir etwas ändern und das ist eine komplexe Aufgabe und das hat zum Teil auch einen Verzichtcharakter, der über das Persönliche hinweg weit in die Politik reicht und dann auch die Verantwortung gegen die künftigen Generationen. Aber auch wiederum nicht nur Klimaschutz, sondern auch Kampf gegen autoritäre Regimes, auch das vergessen wir immer wieder, Überbevölkerung, Staatsverschuldung. Das war ganz lustig. Sie haben den Rawls zitiert. Der Rawls ist einer der wenigen Philosophen, das wird aber auch dann glücklicherweise gerade von Deutschen übersehen, der vor 50 Jahren schon gesagt hatte, das Thema Staatsverschuldung ist ein Gerechtigkeitsproblem. Wir haben dafür lieber den Hans Jonas angebetet mit seinem Prinzip Verantwortung. Aber die ökologische Seite fehlt bei Rawls. Und bei Jonas fehlt diese andere Seite. Und lustigerweise, und bei Jonas kommt dann doch die Ökodiktatur dazu, mit welcher Brillenverengung wir diese Klassiker lesen, ist ja dann auch schon bedauernswert. Und auch hier gehört es sozusagen der Verzicht, dass mit unseren eigenen Vormeinungen die Texte lesen. Und dann finden wir bei Rawls vielleicht Solidarität, aber nicht den Verzicht auf Staatsverschuldung. Und dann finden wir bei Jonas nicht nur die Forderung zum Klimaschutz, sondern auch die Ökodiktatur, was sicher der falsche Weg ist.
Vielen Dank. Wir haben jetzt eine Frage gehabt, gerne noch eine zweite. Sie sind eingeladen, bitte.
Ich hätte gern noch eine Frage, Herr Professor Höffe. Und zwar, wir haben jetzt kennengelernt durch Ihr, oder ich habe das kennengelernt durch Ihren Vortrag über die positiven Potenziale, die im Verzicht stecken. Und wenn man die Parteienlandschaft bei uns anschaut, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Parteiprogramme durchzulesen. Der Begriff Verzicht, der taucht in keinem Parteiprogramm auf. Und ich habe so den Eindruck, wenn eine Partei, von den größeren Parteien spreche ich mal, wenn dieser Begriff Verzicht auftauchen würde, dann hätte diese Partei überhaupt keine Chance, am weiteren politischen Wettbewerb hier teilzunehmen. Und meine Frage ist eigentlich die, also nach meinem Verständnis, ist es ohne Verzicht nicht möglich, diese globalen Probleme irgendwie auch nur annähernd in den Griff zu kriegen. Meine Frage ist die, wie kann man neben dem individuellen Verzicht und dem Glücksgefühl, das man dabei entwickeln kann, eine Gesellschaft darauf vorbereiten, dass sie insgesamt Verzicht übt und das sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Konzept wird.
Nun werden Sie nicht ernsthaft erwarten, dass ich hier ein Rezept geben kann. Ich kann nur wieder ein Beispiel geben, was das stützt. Europäische Union ist vor allem als Rechts- und Friedensgemeinschaft gegründet worden. Mehr und mehr spielt die Frage des Wohlstands im Vordergrund. Und so schön das sein mag, erstens hat Rawls recht, wir brauchen, um gute Bürger und Demokratien zu haben, nicht besonders viel Wohlstand. Und zum Zweiten wandern wir von dem selbstverständlichen Moralprinzip Gerechtigkeit zu dem Prinzip, was mit dem Gedanken des Verzichtes schwerer vereinbar ist. Natürlich kommt jetzt rein, soziale Gerechtigkeit und so weiter, ist ja nicht falsch, aber der Wandel vom Recht zum Wohlstand ist unter anderem der Hinweis, was Sie zu Recht sagen, also wenn eine Partei Selbstmord begehen will, dann macht sie den Verzicht zum Leitprogramm. Wie man das ändert, ich meine, generell geht das vielleicht in Stufen ein klein wenig, wenn bei den Philosophen und Theologen das Thema wieder wichtiger wird, wenn dann nicht nur in der Katholischen Akademie von München, sondern auch andernorts, auch in den Journalen darüber gearbeitet und gestritten wird, wenn es ein stärkerer statt schwächer gewordenen investigativen Journalismus gibt, wenn es, ja, wenn die öffentlichen Medien und der Staatsfernsehen etwas anders aussehen will. So schrittweise kommt man dann dorthin, wo die Politiker, sie vertreten als Demokraten unsere Bürgerschaft und berufen sich auch darauf. Wenn die Bürgerschaft nicht etwas anders ist, tun die sich schwer. Wobei zum guten Politiker auch gehört der Mut, sich beim nächsten Mal abwehren zu lassen, wenn er sagt, das ist unbedingt notwendig gewesen. Aber diese Schritte braucht es so als ganz kleine Hilfe, um das Stichwort Verzicht, und da gehört dann auch Politikrhetorik, dieses Stichwort in etwas griffigere und zustimmungsfähigere Ausdrücke zu bringen.
Ich weiß, dass Sie ungern jetzt hier Lösungen geben wollen, aber ich möchte doch an das nochmal anknüpfen. Bräuchte es nicht doch so etwas wie einen institutionalisierten Verzicht oder eine Schule des Verzichts? Also ich sehe das auch so, wenn wir haben große Herausforderungen, eine Klimakrise, Probleme, die individuell nicht lösbar sind. Und vielleicht braucht es einen institutionalisierten oder könnte es einen institutionalisierten Verzicht geben, der auch mit Freude verbunden ist.
Was würden Sie unter institutionalisierten Verzicht verstehen?
Dass Sie, wie Sie jetzt schon sagten, zum Beispiel einen Schuldenverzicht, also einen Verzicht auf zusätzlichen CO2-Ausstoß, den kann ich zwar individuell machen, aber der muss auch von einem Staat oder von einer Gemeinschaft getragen und vorgegeben sein.
Ja gut, bleiben wir mal beim CO2. Da gibt es ja Versuche, man muss ja sagen, zunächst Versuche, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Vorschläge, die gemacht werden, sind zum Teil strittig, weil manche sagen, der Vorschlag A hat aber mehr CO2-Nebenkosten als der Vorschlag B. Also ist doch auch in der Wissenschaft umstritten. Man weiß, wir müssen runterkommen auf diese 1,5-Grad-Regel. Man ist sich nicht ganz sicher und ich meine, ich gebe jetzt mal bewusst einen Streitpunkt. Der CO2-neutralste Energiespender sind die Atomkraftwerke anscheinend. Und da wir sowieso eine Endlagerung schaffen müssen, kann man nicht sagen, die Jahrtausende, die brauchen, um die Endlagerung zu überstehen, die sind sowieso geboten. Und ich finde es eigentlich eine Schande, dass ein Land 50 Jahre lang braucht, um die Atomkraftwerke, deren Stoffe ja existieren, ob man wie weitermacht oder nicht, ist ja egal, dafür eine Endlagerung zu finden. Also gut, bleiben wir, da unterscheiden sich Frankreich und Deutschland extrem. Ich war in einer, ich nenne jetzt die Institution nicht näher, da will man eine wissenschaftliche Kommission schaffen zu Klima und Energie. Und da hieß es gleich von einem der Leute, aber es darf dort keinen geben, der das Stichwort eventuelle Atomenergiealternative überhaupt ins Gespräch bringt. Und ich sage es auch nur, das ist einer der Punkte. Die Institutionalisierung dieser CO2-Ausstoßreduktion ist ein Politikum und darüber wird zu Recht gestritten, zum Teil mit Scheuklappen, zum Teil ohne Scheuklappen. Aber bloß das Stichwort Institutionalisierung hilft nicht, denn unsere Gesetzgebung ist ja ausufernd. Werden pro Jahr sicherlich heute mehr Gesetze novelliert, als sie vor 20 Jahren und als vor 50 Jahren waren. Und die Dinge, die wir in den Vordergrund gerne schieben, Sozial und Arbeit, sind schon 50% des Bundeshaushaltes. Also die Dinge, die wir für auch in anderen Bereichen für vernünftig halten, werden ja schon angegriffen. Aber nochmal, ich bezweifle doch gar nicht, dass wir hier, sagen wir mal, politische Lösungen brauchen. Und zu den politischen Lösungen gehören einmal Anreize, und zum anderen auch gewisse Forderungen, also Einschränkungen. Einen Teil haben wir, unter anderem, um jetzt etwas polemisch zu werden, ich fahre sehr viel lieber Bahn. Meine letzten 4-5 Bahnreisen führten dazu, dass ich jeweils 2 Stunden zu spät ankam, als vorher geplant war. Wie können wir den öffentlichen Verkehr loben, wenn wir sozusagen das einzige Zuverlässige bei der DB ist, dass sie unzuverlässig ist. Ich war nur ein Beispiel dafür. Wir können doch nicht Dinge in den Vordergrund schieben, von denen wir, wer nüchtern ist, sieht im Augenblick, taugen die nicht genug. Gut, also ich meine, das ist das Problemfeld, das wir haben. Und ich habe nie gesagt, dass der persönliche Verzicht ausreicht. Aber was ich mit diesem Buch andeutete, was wir kennen, vieles brauchen wir ja nicht. Ich bin zwar dafür, das gehört zu meinem Beruf, dass ich für ein zweites und drittes Buch werbe, aber in anderen Bereichen braucht man nicht als zweites, drittes und vierte Sache, sondern da reicht manchmal die erste Sache.
Ich darf an der Stelle vielen Dank sagen, Ihnen, lieber Herr Höffe, für Ihren Vortrag und auch für die Diskussion. Ich glaube, die Spannbreite der Rückfragen, Sie haben ein starkes Plädoyer dafür geliefert, den persönlichen Verzicht, die Pflicht gegenüber sich selbst auf der einen Seite. Und es ist aber auch nochmal deutlich geworden, ich glaube auch in unserem Gespräch, aber auch in den Nachfragen, wir müssen das auch sozial sehen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Ich glaube, dass jede Einseitigkeit springt da zu kurz. Aber wir müssen klar, um diese großen Steuerungsprobleme in den Griff zu kriegen, da weiterdenken, auch über den Verzicht hinausdenken. Wir haben vorhin von dem Blumenstrauß oder von der Vielfalt auch der unterschiedlichen Aspekte, die da zur Steuerung moderner Gesellschaft natürlich dazugehören, auch gesprochen. Also Ihnen vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.